Das kann ich mir sehr gut vorstellen, Nancy, gibt Marjorie jedes Mal zurück, und die alte Frau lacht schallend auf und klopft sich auf die Schenkel, als hätte sie es zum ersten Mal gesagt. Ein Zweig knackt und Charlies Ohren zucken. Mit diesen Riesenohren kann er wahrscheinlich bis halb nach Louisville hören. Hier lang, Junge, sagt sie und führt ihn von einer Felsnase weg. In einer Minute hörst du sie.
Wo soll es denn hingehen?
Marjories Kopf fährt herum. Er schwankt leicht, aber sein Blick ist fest und direkt. Der Hahn seines Gewehrs ist gespannt, das sieht sie, und er trägt es wie ein Schwachkopf mit dem Finger am Abzug.
Jetzt schaust du mich an, was, Marjorie?
Sie beherrscht ihre Stimme, während sie fieberhaft nachdenkt.
Ich sehe sie genau, Clem McCullough. Ich sehe sie genau, Clem McCullough.
Speichel sprüht, während er ihre Worte wiederholt wie ein gehässiges Kind auf dem Schulhof. Sein Haar steht auf der einen Kopfseite ab, als wäre er gerade aufgestanden.
Du siehst auf mich herab. Du siehst mich an wie Dreck an deinem Schuh, als wärst du was Besonderes.
Sie war noch nie der ängstliche Typ, aber sie kennt diese Männer aus den Bergen gut genug, um keinen Streit mit einem Betrunkenen anzufangen. Ganz besonders, wenn er ein geladenes Gewehr dabei hat. Sie geht in Gedanken die Leute durch, die sie verärgert haben könnte. Gott weiß, dass es so einige sind. Aber McCullough? Abgesehen vom Offensichtlichen fällt ihr nichts ein.
Jeder Streit, den die Familie mit meinem Daddy hatte, ist mit ihm begraben worden. Ich bin die Einzige, die noch übrig ist, und ich habe kein Interesse an Blutfäden.
McCullough hat sich jetzt mitten auf dem Weg aufgebaut, steht breitbeinig im Schnee, den Finger immer noch am Abzug. Seine Haut weist die unregelmäßige, violette Schattierung derjenigen auf, die zu betrunken sind, um mitzubekommen, wie sehr sie frieren. Vermutlich auch zu betrunken, um ordentlich zu zielen, aber darauf will sie es nicht ankommen lassen. Sie verlagert ihr Gewicht, lässt das Muli langsamer gehen und wirft einen Blick zur Seite. Die Böschung des schmalen Flussbetts ist zu steil und zu dicht mit Bäumen bewachsen, um auszuscheren. Sie würde McCullough entweder dazu bringen müssen, zur Seite zu treten oder ihn niederreiten, und die Versuchung, Letzteres zu tun, ist sehr verlockend. Die Ohren des Mulis zucken nach hinten. In der Stille kann sie ihren eigenen Herzschlag als beharrliches Pochen in ihren Ohren wahrnehmen. Ihr geht der Gedanke durch den Kopf, dass sie ihn noch nie so laut gehört hat.
»Ich mache nur meine Arbeit, Mr. McCullough. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mich vorbeilassen würden.«
Er runzelt die Stirn, hört die latente Beleidigung in ihrem allzu höflichen Gebrauch seines Namens, und als er sein Gewehr hebt, erkennt sie ihren Fehler.
»Deine Arbeit? Du hältst dich wirklich für was Besseres, ha? Weißt du, was du nötig hast?«
Er spuckt geräuschvoll aus, wartet auf ihre Antwort.
»Ich sagte, weißt du, was du nötig hast, Mädchen?«
»Schätze, unsere Ansichten darüber, was das sein könnte, liegen meilenweit auseinander.«
»Du hast wirklich auf alles eine Antwort parat, was? Denkst du, wir wissen nicht, was ihr macht? Denkst du, wir wissen nicht, was du unter anständigen, gottesfürchtigen Frauen verbreitet hast? Wir wissen, was du im Schilde führst. Du hast den Teufel im Leib, Marjorie O'Hare, und es gibt nur eine Art, einem Mädchen wie dir den Teufel auszutreiben.«
»Tja, also ich würde wirklich gern herausfinden, was das ist, aber ich muss meine Runde machen. Also können wir das vielleicht irgendwann anders...«
»Halt die Klappe!«
McCullough zielt mit dem Gewehr auf sie.
»Halt deine verdammte Klappe!«
Sie presst die Lippen zusammen. Er kommt mit wiegenden, breitbeinigen Schritten näher.
»Runter von dem Muli!«
Charlie bewegt sich unruhig. Eine Faust scheint Marjories Herz zusammenzudrücken. Wenn sie umdreht und flieht, wird er sie erschießen. Der einzige Weg hier führt durch das Flussbett. Der karge Waldboden besteht hauptsächlich aus Flintstein. Der Baumbestand ist zu dicht, um schnell davonkommen zu können. Im Umkreis mehrerer Meilen befindet sich kein anderer Mensch, wird ihr bewusst. Niemand, bis auf die alte Nancy, die langsam die Bergkuppe überquert. Sie ist auf sich allein gestellt und sie weiß es. Er senkt die Stimme.